Ich habe mich noch nie in meinem Leben mit einer Entscheidung so schwer getan, so lange drüber nachgedacht, war so lange ich auch hin und her gerissen.
Es war ein Moment, wo ich mich einfach verraten oder verleugnet hätte, wenn ich nicht das, wenigstens das gesagt hätte. Heute fragen Sie mich, was war die schwerste Entscheidung? Und das war sie.
Das ist meine schwerste Entscheidung, der Podcast der Funke Hauptstadtredaktion.
Wir sprechen mit unseren Gästen darüber, was die schwerste politische Entscheidung in ihrem Leben war. Welche hat sie nachts wach liegen lassen? Über welche denken sie heute noch nach? Meine schwerste Entscheidung. Jetzt auf allen Podcast-Plattformen.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Videopodcasts Streitpunkte der Braunschweiger Zeitung. Das ist unser Diskussions-Videopodcast. Ich begrüße heute ganz herzlich Herrn Tobias Hoffmann. Herr Hoffmann ist nicht nur Unternehmer im Kreis Peine, sondern auch Präsident der Industrie- und Handelskammer Braunschweig. Herzlich willkommen, Herr Hoffmann.
Danke für die Einladung.
Und wir wollen uns heute unterhalten über die Herausforderungen für die Wirtschaft hier in der Region und im Allgemeinen. Das ist ja im Moment ein sehr drängendes Thema. Mein Name ist Andrea Schweiger. Ich verantworte die Wirtschaftsberichterstattung der Braunschweiger Zeitung. Und Herr Hoffmann, ich schlage vor, wir steigen direkt ein. Wir haben eine jetzt schon länger anhaltende konjunkturelle Schwäche. Nun kommt speziell, das trifft speziell unsere Region hinzu, die negativen Nachrichten von Volkswagen. Wie beschreiben Sie die Stimmung der Mitgliedsbetriebe in der IHK Braunschweig?
Also wir haben ja im August beim IHK Sommerabend auch aktuelle Umfrageergebnisse für unsere Region und für unseren Kammerbezirk und den benachbarten Kammerbezirk der Lüneburger und Wolfsburger mit veröffentlicht. Und das deckt sich also mit der insgesamt unzureichenden Stimmung. Wir haben 0,1% Wirtschaftswachstum. Das ist im Vergleich mit einigen Nachbarländern, aber insbesondere mit den konkurrierenden Volkswirtschaften in Ostasien und Nordamerika ist schlimmer als mickrig. Mhm. Und wir haben häufig geredet über Ursachen, verunsicherte Binnennachfrage. Sie können sich vorstellen, Verunsicherung ist der schlechteste Motor für eine Konjunktur. Planungssicherheit ist eine deutlich bessere Alternative. Selbst aufs Schlechte hinaus ist Planungssicherheit noch besser, dass man sich auf einiges einrichten kann.
Das ist abwarten
müssen. Ja, und das Geld, das da ist, wird dort festgehalten, wo es ist. Es wird nicht konsumiert. Es wird auch nicht in die Heizung investiert, wo wir im letzten Jahr ja großes politisches Durcheinander haben, auf einem Scherbenhaufen, den wir noch sitzen. Wir merken, dass die E-Mobilität nicht in die Beine kommt, weil eine erratische Wirtschaftspolitik, getrieben von sehr, 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 sehr extrem kurzfristigen Rücknahmen von Förderszenarien, eine weitere zusätzliche Verunsicherung geschafft hat, fast auf unverschämte Weise von Dienstag auf Freitag, das Beschneiden von sicher geglaubten Zuschüssen, Subventionen. Das Ergebnis ist da. Die Wettbewerbsfähigkeit unserer Produkte auf Weltmärkten hat aufgrund der Kostenstruktur und offensichtlich auch aufgrund der Tatsache, dass uns andere Volkswirtschaften oder andere Bereiche in der Welt technologisch eingeholt haben, teilweise überholt haben, nimmt die Nachfrage ab und fast das, was jetzt ist, diese super dunklen Wolken, die jetzt über Volkswagen jetzt auch in die Region schallen, das ist eigentlich nüchtern gesagt fast mit Ansage. Nur
fast
jetzt,
mit Ansage.
Jetzt ist das Unwetter da und jetzt sind also alle heftig am Schimpfen und am Schwimmen. Und ob ein Automobilgipfel etwas bringt, das muss sich erstmal erweisen. Alles, was für den privaten Konsumenten und für die Unternehmerinnen und Unternehmer Planungssicherheit erzeugen kann, auch im politischen Bereich, auch im Bereich, mit welcher Regierung wir ab 2025 weiterarbeiten können und dürfen und müssen, tut der Sache gut. Alles, was weitere Nebel verursacht und weitere Planungsunsicherheit, ist absolutes Gift für die Wirtschaft und macht die Sache nicht besser.
Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, nochmal einen Schritt zurück in die Region. Sie haben das ja sehr eindrücklich beschrieben, die negative Stimmung. Geht das denn über alle Branchen hinweg oder gibt es auch Leuchttürme der Hoffnung, so will ich das mal nennen?
Also ich selber bin ja Unternehmer im exportierenden Maschinenbau und kann sagen, dass also der Maschinenbau tatsächlich aus Deutschland heraus noch mit hohen Exportanteilen und solider Wertschöpfung arbeitet, aber das ist die Minderzahl der Sektoren. Über Automobil haben wir gesprochen. Mhm. Im Bereich Grundstoffe, Stahl, merken wir gerade, dass auf die Salzgitter AG aufgrund der Situation, was die Nachfragen angeht.
Übrigens auch aus der Autoindustrie.
Ja, ja. Übrigens auch aus der Autoindustrie, aber auch aus dem Konsumbereich. In jeder Spülmaschine, in jeder Einbauküche, in jeder Stereoanlage stecken Metallprodukte und auch Bleche. Und wenn das die Folge von Verunsicherung ist, dass da Zurückhaltung ist, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf die geschätzten Hersteller und Produzenten in der Region. Der Einzelhandel merkt sowieso am Ende der Fresskette, wie gut die Laune der Konsumenten ist. Und das ist überhaupt nicht zufriedenstellend. Und
schon länger auch.
Schon länger. Ja. Und dass wir gleichzeitig täglich 800.000 Pakete von Temu ins Land holen, ohne geklärte Umsatzversteuerung, CE-Kennzeichnung und Garantieregelung, zeigt zwar, dass Bedarf für Konsumartikel da ist, aber sich doch jeder oder viele Menschen im Prinzip den elegantesten und billigsten Weg suchen, anstatt artig in die Innenstadt zu gehen und dort zu parken und zu konsumieren.
Jetzt haben wir es ja, Herr Hoffmann, mit Herausforderungen für die Wirtschaft ganz unterschiedlicher Couleur zu tun. Das ist sehr vielschichtig. Sie haben die Unsicherheit angesprochen, wir haben die konjunkturelle Sache, wir haben die Verunsicherung der Konsumenten. Wo packt man denn da zuerst an aus Ihrer Sicht? Wo muss der Hebel angesetzt werden?
Also als wir vor ungefähr 4 Jahren mit der Covid-Krise gemerkt haben, wie resilient und standfest eine Volkswirtschaft sein kann, zum Beispiel durch die Segnungen des Kurzarbeitergeldes. Mein Betrieb selber war 10 Monate in Kurzarbeit, bevor ich recht schnell wieder in die Mehrarbeit gehen durfte. War doch einigermaßen Hoffnung da, dass ich mit der Lösung dieser regulatorischen Fesseln auch etwas Positives in der Nachfrage, in der Stimmung abbildet. Dann passierten unglücklicherweise schlimme Sachen. Die weltpolitische Lage, der Angriff Russlands auf die Ukraine führte dazu, dass wir gemerkt haben, um Himmels Willen, auf dem Rücken einer billigen Importenergie aus dem Lande des Tyrannen waren wir jahrzehntelang erfolgreich. Und jetzt, wo diese Quelle nicht mehr zur Verfügung steht, und gleichzeitig in einem der wichtigsten Exportmärkte, die unsere Volkswirtschaft hat, in China, sich sehr viele sehr selbstbewusste und technologisch anspruchsvolle eigene dortige Anbieter breit machten, und da rede ich nicht nur von Automobilen, sondern in jeder Hinsicht, kamen Dinge zueinander, die sich sozusagen in der Negativfolge verstärkten. Und gleichzeitig ist die gefühlte Fessel und auch die tatsächliche Fessel der Wirtschaft, was bürokratische Ansprüche des Gesetzgebers angeht, und zwar nicht nur des Landes und Bundes, insbesondere auch des EU-Gesetzgebers, da ist eigentlich null Erleichterung zu spüren. Das Gegenteil ist der Fall. Es fällt fast im 4-Monats-Abschnitt, in 4-Monats-Abständen kommen Regulatoriken auf uns zu, wo man sagen kann, mit welchem Personalstand, mit welchem Kenntnisstand, mit welcher Sinnhaftigkeit soll ich dann das jetzt auch noch machen? Es ist ein Märchen, dass mehr Bürokratie gleichzeitig heißt, dafür fällt was anderes, wie die Politik häufig verspricht, hinten runter. Nichts fällt runter. Es kommt immer dazu, weil man kann mutmaßen über die Gründe, aber es ist im Grunde eine Art Misstrauen gegenüber den wirtschaftlich Aktiven, wenn Politik und Zeitgeist meinen, das wirtschaftliche Tun mit immer mehr Regulatorik einzuengen, immer mehr Berichtsstandwesen anzufordern, anstatt das Gegenteil zu machen, zu entfesseln. Denn wir sehen in USA durch die Entfesselung, durch den Inflation Reduction Act, durch sehr elegante, schnelle Maßnahmen, wo man gesagt hat, du musst keinen Antrag stellen und musst dich nicht genehmigen lassen und du weißt noch nicht mal, von wem es genehmigt wird und wer es genehmigt hat, auch Personalmangel. Dort geht es einfach so, also ich vereinfache jetzt, wer investiert in ein politisch gewolltes Ziel, zum Beispiel Umweltschutz, bekommt attraktive Sofortabschreibung und bekommt teilweise Zuschüsse. Und das wäre ein Weg, den wir hier auch gehen. Aber das deutsche Mindset ist anders. Wir wollen es lieber über komplizierte Verfahren haben. Und das, Herr Schweiger, frustriert kleine, mittlere Und auch die großen Unternehmen, wobei die nicht so jaulen, denn die haben Stäbe, die sie das, die das ermöglichen können.
Jetzt ist der Vorwurf überbordender Bürokratie, der ist nicht neu. Ich bin viele Jahre Wirtschaftsredakteur hier und vom ersten Tag an begleitet mich dieses Thema. Auf der anderen Seite denke ich, gibt es starke Unternehmensverbände, die ja die Botschaften auch platzieren in der Politik. Also macht es sich die Wirtschaft möglicherweise zu leicht, indem sie sagt, und sie macht die Bürokratie für alles verantwortlich, oder ist die Politik tatsächlich so taub, dass sie ihre Mahnungen nicht aufnimmt?
Also sehr gute Frage. Das haben wir uns natürlich auch gefragt. Warum verfängt das nicht? Die Industrie- und Handelskammer, ich bin ja nur ein kleiner Präsident einer kleineren deutschen Industrie- und Handelskammer.
In
einer sehr wichtigen Wirtschaftsregion. Wir sind 79 IHK in Deutschland. Wir haben einen Dachverband DIHK. Wir sind in der Allianz mit dem BDA, Bund der Arbeitgeber. Wir sind in Allianz mit dem BDI, Bund der deutschen Industrie. Und sind bis Anfang des Jahres, ungefähr bis Frühling des Jahres, sind unsere Spitzen ratlos Kopfschütteln aus dem Bundeskanzleramt wieder nach Hause gegangen, haben gesagt, dort wird nicht zugehört. Es wird gesagt, so nach der, die Klage ist des Kaufmanns Gruß, sagt der Kanzler, das kenne ich noch aus Hamburger Zeiten. Und wir haben politische Agenden, die wir durchsetzen wollen. Das mit dem Heizungsgesetz hat nicht geklappt, das mit der E-Mobilität ging schief, weil man sofort 60 Milliarden sparen musste. Klammer auf, seit heute redet man ja offensichtlich wieder über die Wiederbelebung dieser Art Prämien- oder Zuschussstruktur. Und wir können nur den Kopf schütteln. Und ich merke auch, das hatte ich auch auf dem nachgeholten Sommerempfang der IHK gesagt, offensichtlich sind die Entscheider ja gar nicht in Hannover und in Berlin. Das Entscheidende ist Brüssel. Und deutsche Politik und deutsche Verbände haben wohl tendenziell Brüssel in seiner Wirkmacht und in seinem Willen zur politischen Gestaltung eines Wirtschaftsraums die Mächte und die Kräfte unterschätzt. Und ich plädiere dringend dafür, dass wir die Besetzung der unserer deutschen Vertreter in Brüssel, dass wir da für noch mehr wirtschaftlichen Sachverstand sorgen, dass wir die an sich mittelstandsfeindliche Regulatorik, die ja auch einen europäischen Gesetzgebungsprozess da offensichtlich widerstandslos durchmacht, dass wir das genauer beachten und intensiver und reaktiver mitsteuern müssen.
Das heißt, alle Entscheider sind künftig studierte BWLer.
Das will ich nicht sagen. Es gibt ja auch eloquente Politologen und es gibt ja auch möglicherweise Fachleute und es gibt ja auch möglicherweise Unternehmerinnen und Unternehmer, die den Weg dorthin finden. Aber entscheidend ist, dass auch das Mindset bei uns klar ist. Nicht nur Hannover und schon gar nicht Berlin alleine ist entscheidend, sondern wir müssen in Brüssel intensiver aufpassen. Denn aus Brüssel wird die Wettbewerbspolitik gemacht, die wir gegen die ostasiatischen Volkswirtschaften richten im Wettbewerb und gegen Nordamerika.
Und zum Beispiel die Strafzölle auf chinesische E-Fahrzeuge.
Ja, Zölle ist ja eigentlich ein Mittel der Verzweiflung. Wer Zölle erhebt, hat vorher entweder mies gebaut, schlecht kalkuliert oder beides zusammen. Und irgendwo müssen wir auch den hiesigen Anbietern und Produzenten, müssen sich auch den Vorwurf anhören, dass es, also wenn wir wollen, dass es eine Transformation in die E-Mobilität gibt und wir uns auch politisch dazu entschieden haben und sogar Daten gesetzt haben, dann gibt es 2-3 Riesenprobleme, die ich sehe, die hausgemacht nicht gelöst sind. Erstens, es gibt in Europa nicht nennenswert und schon gar nicht in Deutschland aus deutscher Fertigung oder auf sozusagen mit deutschen Produktnamen. Es gibt keine wettbewerbsfähigen Fahrzeuge zwischen 25.000 bis 40.000 Euro, die Kaufeinreize setzen würden. Und es gibt auch eine im Prinzip ärgerliche Diskussion darüber, ob ein Gesetzesdatum, ab wann wir die konventionelle Verbrennertechnologie nicht mehr produziert haben wollen, an dem sich ja auch wirtschaftliche langfristige Entscheidungen orientieren, ob zum Beispiel ein Privatunternehmen eine Ladeinfrastruktur ausrollt oder nicht. Wenn solche Dinge wieder aus kurzfristigen Ängsten diskutiert werden und damit am Endeffekt nur eins passiert, die Unternehmen und der private Verbraucher ist verunsichert, durcheinandergebracht und sagt sich, jetzt habe ich mir schon nicht im letzten Jahr die neue Heizung gekauft, weil das irgendwie ein Murksgesetz war. Dann kaufe ich mir auch in diesem und nächsten Jahr kein neues Auto. Und das Ende ist da. Aus Wolfsburg wird vermeldet, wir verkaufen 20-25% weniger Fahrzeuge, als wir brauchen. Und dann haben wir den Salat.
Da haben wir den Salat. Da gibt es ja ein ganz prominentes Beispiel, das will ich nochmal einbauen, den VW ID. Buzz, also den elektrifizierten Bulli, der mit riesen Vorschusslorbeeren gestartet ist, als der elektrifizierte Hoffnungsträger galt. 120.000 Autos sollten jährlich verkauft werden. Im letzten Jahr waren es keine 30. Mhm. Im ersten Halbjahr sind es 14.000. Also
ja.
Bleibt weit hinter den Erwartungen zurück. Herr Hoffmann, nochmal die Frage mit Blick auf das Thema Bürokratie. Wie groß ist denn der Anteil überbordender Bürokratie aus Ihrer Sicht am Gesamtproblem, was die Wirtschaft belastet?
Ja, also wenn die Wirtschaft das Gefühl hätte, wir würden Entlastung an der Bürokratiefront haben, da würde A, die Laune steigen und wir würden unsere innerbetrieblichen Ressourcen auf sinnvollere, weil also so nachhaltig gewinnbringendere Aktivitäten richten können. Und ich möchte auf zwei sehr, sehr den Mittelstand sehr belastende Dinge mal auch namentlich hinweisen. Das Lieferketten-Sorgfaltsgesetz, Sorgfaltspflichtengesetz, das für Europa angeplant ist, wird ja in Deutschland, das ist ja eine einmalige Situation, flankiert mit einem schon in Deutschland gültigen Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Unser Wirtschaftsminister Habeck hat ja sogar vor 3 Monaten schon mal öffentlich gemerkt, da könnte man ja das Deutsche so lange streichen, bis das Europäische dann auch in Gang ist. Das ist ein, da wird immer behauptet, ja, das gilt doch nur für Riesenunternehmen ab so und so viel 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber ich sage Ihnen was, die Praxis sieht doch so aus. Da ist der Wisch, da ist mein Lieferant, hier füll aus. So ist die Praxis, obwohl es gar nicht statthaft ist. Aber trotzdem, Betriebe meiner Größenordnung mit 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wenn ich sozusagen immer umgerechnet 4 bis 5 Vollzeitkräfte bräuchte, um alleine bürokratische Anforderungen gerecht zu werden. Und im Schnitt der Abteilung kommt ja auch so viel zusammen. Und jetzt noch solche Riesenprojekte, wo wir auch gar kein Verständnis dafür haben, wie sollen wir denn eigentlich nachhaltig und glaubhaft und sicher nachweisen durch persönliche Inaugenscheinnahme einer Liefersituation in einem entfernten Land, wo man uns sowieso auch nicht alles zeigen würde. Ich glaube eher, der Appell und die Idee, dass unternehmerische Verantwortung auch mit sich bringt, dass man als Unternehmen und als Produkt insofern sich doch attraktiv und werthaltig und auch werteorientiert geben will, weil man irgendwie über die mediale Transparenz, die wir haben, ja sowieso aus dem Markt fliegt, wenn man Blödsinn anbietet oder Schweinereien. Das geht gar nicht in ein politisches, gesetzgeberisches Hirn rein, dass das auch eine starke Selbstreinigungskraft haben. Das zweite, CSRD, Corporate Social Responsibility Directive, da sagen ja jetzt schon Spitzenpolitiker aus Deutschland, das ist ein reines Beschäftigungsprogramm für Wirtschaftsprüfer, die es in der Zahl auch nicht gibt. Das quält die Banken, dass sie ihre Kreditentscheidung an so etwas Abstraktem ausrichten müssen. Und da weiß der Schornsteinfeger aus Füblse und der Tankstellbetreiber aus Flöte weiß noch nicht mal, dass ihn das am Ende jetzt auch schon betrifft in seiner nächsten möglicherweise Kreditentscheidung, dass er sich diese Gedanken machen muss, die aber mehr doch, ich würde mal sagen, einem großstädtisch-urbanen Selbstverständnis von besserer Welt entspricht. Und da will ich ja als kleiner IHK-Präsident gar nicht weiterreden, weil der Kollege Mario Draghi vor 10 Tagen im Auftrag der Europäischen Union Frau von der Leyen ganz klar gesagt hat, Freunde, was wir in Europa machen, ist der erste Schritt, uns selber abzuschaffen. Wir bürokratisieren uns zu Tode. Und wenn Mario Draghi, ehemaliger EZB-Präsident, im Auftrag der EU schon in seinem Rechenschaftsbericht sagt, in seiner Recherche sagt, das führt zu nichts und es frustriert die Märkte und die Menschen, dann ist doch eigentlich, wer soll denn noch meckern? Und ich merke auch, wir merken auch, letzter Satz dazu, seit dem Sommer zeigt sich die deutsche Spitzenpolitik aufnahmebereiter, aufmerksamer. Und wir hören hier und da tatsächlich faktische, informelle Zugeständnisse, dass bestimmte Dinge einfach Irrsinn sind, zu weit geschossen sind. Der Minister für Soziales und Arbeit sagt auch, benutzt mehrfach schon öffentlich das Wort, dass es Lahmarschigkeit gibt in bestimmten Prozessen.
Ja, das ist ja ein großes Problem, die europäische Geschwindigkeit, die deutsche Geschwindigkeit.
Und das zeigt einfach, dass es offensichtlich präsenter wird. Hm. Die Not ist groß genug.
Naja, es wird ja darum gehen, eine Balance zu finden zwischen dem Notwendigen. Das ist ja auch nicht alles nur Quatsch. Also wenn es Kontrollinstrumente gibt, ich erinnere mich an die Finanzkrise 2008, 2009. Da hätten wir uns alle gewünscht, dass es in den USA strengere Vergaberichtlinien gibt für Kredite und so weiter. Das war ja nun auch sehr bedrohend. Und das, die Gesetzgebung ist ja ein Resultat solcher Entwicklungen auch. Aber offensichtlich, aus Ihrer Sicht, schießt das übers Ziel hinaus. Und da muss es ja dieser Grad gefunden werden, der genau sozusagen die Balance beschreibt.
Und ich meine auch, dass seit dem Sommer und wahrscheinlich auch unter dem Eindruck politischer Resultate, die den Verdruss, den allgemeinen Verdruss von Konsumenten, die ja auch Wähler sind, die ja auch Bewohner in Kommunen, Gemeinden sind, in der Stadt, die letztendlich uns alle abbilden, dass das ein Übriges tut, dass man doch mehr in der großen Politik jetzt geneigt ist, auch mal gemeinsam nach Maß und Mitte zu suchen. Nachdem es vorher den Eindruck machte, nein, wir wollen Agenda-Politik machen, wir haben uns das vorgenommen und wir wollen das durchsetzen, koste es, was es wolle. Und dieses koste uns, was es wolle, zeigt jetzt ein zu großes Preisschild.
Jetzt lassen wir mal die Bürokratie, die Politik zum Teil zumindest außen vor. Sie haben eben ein schönes Wort benutzt, Mindset. Sie haben auch schon eingangs beschrieben, dass wir zum Teil, wenn es um unsere Produkte geht, in Deutschland, in Europa, die Wettbewerbsfähigkeit verloren haben. Wie sieht das denn aus mit unserem Mindset? Also ich habe manchmal den Eindruck, dass uns das, was uns früher stark gemacht hat als hier in Deutschland, dass uns das verloren gegangen ist. Also diese klassischen Tugend, die Besten sein zu wollen, mit besonderer Qualität zu überzeugen, tolle Produkte zu entwickeln, das haben wir nicht mehr. Plötzlich stehen wir hinten an und Volkswagen ist ja ein Beispiel dafür. In China gibt es keine wettbewerbsfähigen Autos. In Deutschland sind sie zu teuer, noch zu teuer. Sie sollen ja wieder günstiger werden. Kann man denn das wieder einfangen? Ist das ein singuläres Problem mit Blick auf Volkswagen oder ist es nicht eher ein allgemeines Problem, dass wir da den Fokus verloren haben?
Also grundsätzlich meine ich schon, dass unsere Gesellschaft, nicht nur unsere, die westlichen Gesellschaften, in ein Problem rutschen, dass berufliche Tätigkeit, die in irgendeiner Weise mit digital und bequem, auch im Sitzen oder in angenehmen Umgebungen zu tun hat, heute attraktiver erscheint, als dahin zu gehen, wo es stinkt und dampft. Im Handwerk, in der Produktion, obwohl, wenn Sie zu mir kommen, die Produktion, das sieht aus wie ein Operationssaal, sagen meine Besucher immer. Und trotzdem wird produziert. Und ich glaube, den Ehrgeiz an Produkten, an Hardware, an mechanischen Lösungen, an anderen Dingen zu arbeiten, das geht sozusagen im Mindset verloren, relativ zu der Attraktivität der digitalen, bequemen, mit Handgeräten zu erledigenden Wertschöpfung. Und da holen andere Länder gewaltig auf. Ich war vor 2 Wochen mit einer IHK-Delegation in Cluj, dem alten Klausenburg in Transsilvanien, Rumänien. Und alles, was wir dort gesehen haben, hat uns beeindruckt und überrascht. Wir waren Freitagnachmittag um 15.30 Uhr im Boschwerk, das 7-mal so groß ist wie das Boschwerk in Salzgitter. Um 15.30 Uhr waren noch 40 Auszubildende da, die gut gelaunt und fröhlich und lern- und wissbegierig den Werksunterricht genossen haben. Und ich habe allen gesagt, komisch, in Deutschland um diese Zeit sind alle schon seit 3 Stunden im Freibad an einem Freitagnachmittag. Ungläubiges Staunen, na gut, das haben die schon mal gehört. Gleichzeitig redet keiner über eine 35- oder 30-Stunden-Woche. Keiner macht sich Gedanken über eine 4-Tage-Woche. Und was ich mit dem Mindset meine, ist, dass auf dem erarbeiteten Wohlstand der letzten beiden Generationen die heutige Mainstream-Generation einen Eindruck von Wohlstandserhalt hat, der auf einer, nach meiner Überzeugung, persönlicher Überzeugung, der auf einer Illusion ruht. Denn die Illusion ist, dass wir sozusagen eine Wohlstandsreserve haben, auf der wir jetzt mehrere Jahrzehnte Wunschkonzert haben. Und ich glaube, das stimmt nicht. Wir müssen an dem, was wir haben, immer auch weiter verbessern, erhalten. Ein Haus, wo Sie 10 Jahre nicht renovieren, ist schon nach 15 Jahren weniger wert und im Zweifel schlechter verkäuflich als ein Haus, an dem Sie regelmäßig verbessern, Dachdecken und es schön und technisch in Ordnung halten. Und so müssen wir auch mit unserer Volkswirtschaft umgehen, die ja in der Welt einen einmaligen Ruf genießt, der aber in letzter Zeit teilweise zur Schadenfreude, teilweise auch zum nachdenklichen Entsetzen unserer Nachbarländer doch in seinem Umfang, in seiner Qualität nachgelassen hat. Mhm. Und die Leute fragen sich, was ist los mit dem Riesendeutschland? Was ist da los? Warum ist da nicht mehr sozusagen dieses Ausmaß an kritischem Momentum?
Sie sind ja nicht der Einzige, der diesen Eindruck hat.
Ja.
Wie kriegt man das denn aufgebrochen? Also ich sage mal, Wohlstand wird als Naturkonstante empfunden. Wie kriege ich das gedreht?
Ja, das kriege ich gedreht, indem ich sozusagen viele Vergleiche anstelle und dass ich da auch viele Entscheidungsträgerinnen und Träger auch am besten dort erstmal hinbringe, wo es noch anders ist oder schon anders und dass wir ein Gefühl dafür bekommen, dass unser erarbeiteter Standard auch nicht automatisch exportierbar ist. Also wenn wir sagen, wir sind zwar nicht mehr so gut im technologischen Vorsprung, aber wir haben einen moralischen Vorsprung, den wir gerne exportieren würden, dann ist das natürlich etwas, was viele hierzulande als rechtmäßig empfinden. Mhm. Aber ich sage Ihnen, das ist nicht per se ein exportfähiges Produkt, so ein Mindset. Und die Beachtung der Relationen in Europa, in der Welt, würde vielen hier gut tun. Und ich rate auch dazu, die Beibehaltung der gewerblichen Berufe, der handwerklichen Berufe und die Attraktivhaltung, das hat übrigens auch mit Entlohnung zu tun und mit Ausbildungsentgelten, da merken wir ja auch was, da muss auch seitens der Betriebe und der Verbände was entstehen. Das schaffe ich nur in die nächste Generation, wenn anerkanntermaßen das auch ein, sag ich mal, ein attraktives, ich würde mal sagen auf Neudeutsch, wenn das sozusagen ein geiles Umfeld ist, in dem ich produzieren, tüfteln und handwerken kann, anstatt mich darauf zu verlassen, dass ich etwas mache, was 99% der Länder in der Welt auch machen und teilweise viel, viel besser. Mhm. Und da meine ich, das wäre ein schönes Relativum für unser Mindset, wenn wir uns dieses klar machen, dass nichts geschenkt ist und alles erarbeitet ist und wir an der Weiterbearbeitung und an der eigentlich substanziellen Erhaltung unseres Standards in den letzten 10, 15 Jahren nachgelassen haben.
Ist das die Aufgabe der Schulen, der Eltern, der Betriebe?
Alle. Es ist auch so, die Eltern werden ich beobachte, dass die Eltern werden gefühlt immer jünger. Die Eltern sind teilweise die Kinder noch von heute. Die Schule soll korrigieren, was das Elternhaus nicht mehr schafft, das kann man sagen subjektiv, die Anforderungen an unsere gewerblichen Auszubildenden sind heute deutlich geringer als früher und wir wissen auch, dass wir mehr noch an soften...
Inwiefern Qualität geringer, weil, was die die Grundbildung angeht?
Deutsch schreiben und sicher Deutsch schreiben und sicher Kopfrechnen im Zahlenraum von 1 bis 1500. Mhm. Also das Kopfrechnen, das ist meine Lieblingsfrage ist, ich exportiere 60% meiner Maschinen gehen in Export, davon 60% nach China. Wie viel Prozent landen in China? Ich sage Ihnen, 80% meiner Gesprächspartner in allen Altersstufen scheitern im Kopf an dieser Rechnung und weitere scheitern daran, es auf ihrem iPhone auch nochmal nachzurechnen. Mhm. Das ist entsetzlich und ich meine, das war vor 30 Jahren anders.
Ja. Also alle müssen anpacken und sagen,
ja, da muss wohl mehr geleistet werden und das mehr schaffe ich nicht, wenn ich die Idee habe von mehr Freizeit, weniger Arbeit, weniger Wertschöpfung. Wir haben auch irgendwie eine Aufgabe, das Erarbeitete im Wert zu schätzen und zu erhalten.
ja schon aus eigenem Interesse so, ja, so bleiben, wie wir es kennengelernt
Herr
haben.
Herr Schweiger, ja, der Wirtschaftsraum Braunschweig, Salzgitter-Wolfsburg mit allen Umgebungen ist, was die Wichtigkeit des produktiven, des produzierenden Gewerbes angeht, in Deutschland unter den Spitzen. Wir haben hier 60% Wertschöpfung, hat die IHK mehrfach ermittelt, 60% der Wertschöpfung hat mit produzierendem Gewerbe zu tun und mit Dienstleistung, das direkt darauf zurückzuführen ist, dass wir hier Produktion, Entwicklung, Forschung haben. Das ist woanders schon anders. Aber ich sage Ihnen, die Resilienz einer Volkswirtschaft hat damit zu tun, dass wir Werte schaffen und nicht nur programmieren, ich überspitze, nicht nur programmieren und Spiele erfinden.
Okay, kommen wir mal zurück jetzt in die Region, ins Hier und Jetzt. Und einen kleinen Blick in die Zukunft, Herr Hoffmann. Im Moment, Sie sprachen von schwarzen Wolken, finsteren Wolken. Wo stehen wir denn in einem Jahr, in zwei Jahren, in drei Jahren? Wie schaffen wir das? Schaffen wir es und wie?
Ich glaube, ein Jahr ist zu wenig dafür. Wenn wir heute anfangen, am Steuerrad zu drehen, wird das volkswirtschaftlich erst in zwei Jahren spürbar werden. Das ist meine Einschätzung. Das ist ja kein Grund, heute nicht schon am Rad zu drehen, und zwar im positiven, wohldosierten Sinne. Darüber müssen sich aber die Steuerleute und die Kapitäne auch erstmal über eine Richtung einig sein. Und wir müssen uns klar werden, dass Richtungsänderung auch etwas zu tun hat mit einem Momentum eines bewegenden Körpers. Ein Schiff, das stillsteht, da können Sie am Ruder drehen, wie Sie wollen. Das ändert nicht seine Richtung. Also eine Richtung und eine Bewegung muss schon existieren. Und dann kann ich auch steuern. Das klingt jetzt sehr bildhaft, aber ich glaube, das ist verständlicher, als wenn ich sagen würde, das hängt von volkswirtschaftlichen Größen ab, die wir jetzt hier runter deklinieren können, die aber zu abstrakt sind. Und was für eine Volkswirtschaft gilt, gilt auch für jedes Unternehmen für sich. Und natürlich müssen die Innenstadt-Einzelhändler müssten fantasievoller werden mit ihren Warenangeboten und auch sagen, kannst du das Internet nicht besiegen, musst du das Internet zum Verbündeten machen. Genauso wie ich der Politik sage, kannst du TikTok nicht besiegen, dann musst du auf TikTok funken, weil auf TikTok kannst du auch Wahrheiten sagen. Habe ich dem Arbeitsminister gesagt. Ne? Sagt er, ja, da haben wir aber noch Berührungsängste.
Andere nicht.
Ja. Aber denen wird geglaubt, was da gesagt wird. Und Produzenten müssen anfangen, endlich Fahrzeuge für 25.000 bis 35.000 Euro auf die Straße zu bringen, wo viele hiesige Konsumenten, private Konsumenten sagen, ja, das ist die Rübe, die ich endlich kaufen will. Jetzt dann leiste ich mir auch mal eine Ladesäule, wenn ich kann. Und Sie sehen, sowas passiert natürlich nur, wenn ich Erträge habe, wenn mein Schiff mich sich bewegt, wenn mein Betrieb positiven Cashflow hat. Und wenn er das nicht hat, muss ich sparen, um das zu ermöglichen.
Ja. Ja, Herr Hoffmann, eine nicht ganz einfache Materie, ein nicht ganz fröhlicher Ausblick, aber das ehrliche Wort, das ist manchmal bitter nötig. Ja. Deshalb vielen Dank für das ehrliche Gespräch.
Danke. Ich würde gerne in einem Jahr wiederkommen und wir könnten mal vergleichen, ob sich was geändert hat.
Ja, das können wir gerne machen.
Danke, Herr Schweiger. Danke.